It's a tremendous privilege to be here. And we want to look at the topic of the golden rule in Christian dating. I want to give you them. The first rule is, date for at least a year. Second rule, don't date for any more than a year. Third rule, date exclusively in groups. Fourth rule, make sure you get plenty of time one-on-one. Next rule, put clear boundaries into place. And the next rule, don't try to follow everyone else's rules. Okay, it's good. Natürlich nicht mehr als ja, hier, wenn ich mitbekommen habt, hier so ein. Okay. Ja, das Thema ist verliebt, verlobt, verheiratet. Und ich möchte mit euch durch drei Punkte durchgehen. Jeder der Punkte hat drei Unterpunkte. Und meine Erwartung an euch ist, dass ihr die Bibelstellen aufschlägt. Und meine Bitte an die Techniker ist, dass wir eine neue Kanzel kaufen. Verliebt, verlobt, verheiratet. Nein. Ich mag den Titel nicht. Also, ich bin zwar BBC-Mitarbeiter, aber ich mag ihn nicht.
Aber was Gutes von dem Buch gehört?
Ja, es sollte gut sein, aber ich mag den Titel nicht. Das sind nur meine Vorlieben, ja. Das ist so. Der eine mag Sushi, der andere mag Burger und so. So. Ich mag Burger, nicht Sushi. Oh, vielen Dank. Ich hatte jetzt ein paar Regeln vorgelesen gehabt und ihr habt wahrscheinlich schon ein bisschen den Witz verstanden, aber ich lese nochmal auf Deutsch vor und der ganze Witz ist raus. Na gut. Geht mindestens ein Jahr lang aus. Zweite Regel ist, geht nicht länger als ein Jahr aus. Dritte Regel, trefft euch nur in Gruppen. Vierte Regel, sorgt dafür, dass ihr viel Zeit zu zweit verbringt. Fünftens, setze klare Grenzen. Und sechstens, versuche nicht, die Regel aller anderen zu befolgen. Siebtens, verbringt viel Zeit miteinander. Und achtens, seid vorsichtig, wie viel Zeit ihr miteinander verbringt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Ratschläge bekommen habt zu Beziehungen. Und das Thema ist so komplex und so unterschiedlich. Wir sind alle so unterschiedlich und kommen aus unterschiedlichen Herangehensweisen. Wie funktioniert das? Was sollte man zuerst tun? Wer macht wie, wo, was? Jeder hat so seine Vorstellung, wie es zur Ehe hingeht, was die richtigen Schritte wären. Das Problem ist, jeder von uns hat seine eigene Vorstellung. Und ich möchte nicht so sehr über konkrete Regeln heute reden, sondern mit euch Prinzipien aus der Schrift anschauen, die euch helfen werden, die richtigen Entscheidungen im Leben zu treffen. Und das ist mein großes Ziel, dass wir so ein bisschen einen Fahrplan haben, aber nicht mit den genauen Uhrzeiten, sondern wie die Züge zu fahren haben, in welche Richtung gefühlt so. Also eine grobe Richtung euch zu geben, anstatt die einzelnen Details, wie das genau funktioniert. Weil wir sind alle sehr unterschiedlich, unterschiedliche kulturelle Hintergründe, auch Erwartungen von der Angebeteten, von ihrer Familie, von der Gemeinde, sind alle sehr unterschiedlich und da müssen wir auch manchmal darauf Acht geben. Aber so einen groben Fahrplan ist das Ziel für heute Abend. Und so möchte ich mit euch das durch drei große Zeitfenster durchgehen. Und das erste Zeitfenster, und das ist der erste Punkt, ist die Ruhe vor dem Sturm. Das ist der erste Punkt, die Ruhe vor dem Sturm. Und du denkst, warte, bei mir ist schon der Sturm. Aber wir müssen trotzdem uns die Ruhe vor dem Sturm anschauen. Wie wir uns zu verhalten haben, bevor wir eine Anfrage haben. Bevor wir uns Gedanken machen, bevor wir nächste Schritte gehen. Und das Problem bei solchen Themen ist immer, die sich angesprochen fühlen müssen, fühlen sich nicht angesprochen. Und die sich nicht angesprochen fühlen müssen, die fühlen sich angesprochen. Also ich will einigen ein schlechtes Gewissen machen und sagen, hey, so geht das nicht. Andere will ich es nicht zu ein schlechtes Gewissen sagen, sondern ermutigen, also einfach sagen, es ist vorbildlich, aber ich kann ja nicht mit jedem Einzelnen persönlich reden. Deswegen will ich, dass ihr nicht zu streng mit euch seid, in gewissen Sinne, wo ihr schon vorbildlich seid, aber in anderen Punkten, dass ihr nicht zu schnell sagt, nee, ist okay, das ist kein Problem, ich krieg das schon hin, das ist gar nicht ein Problem. Also, ich kann das nicht in eurem Herzen wirken, der Heilige Geist wird das tun, wenn ihr gläubig seid, dass ihr die Schriften, die wir uns anschauen, in eurem Herz euch immer wieder hochbringt und euch herausfordert. Und grob gesagt, ich wünsche euch Eifer, Eifer im Streben nach einer Beziehung, die Gott gefällt, Eifer im Streben nach der Ehe, aber trotzdem eine Ruhe, eine Zufriedenheit und eine Geborgenheit in Jesus. Ich möchte, dass ihr zufrieden, aber dennoch zielstrebig seid. Das sind zwei Sachen, die nicht einander widersprechen. Daniel Liesl hat uns so gut vor Augen geführt, was es zufrieden heißt, sein heißt in Christus, weil ohne diese Zufriedenheit können wir nicht zielstrebig nach dem Ziel gehen. Wenn man unbedingt heiraten will, und das ist das Wichtigste im Leben, und du keine Ruhe hast bis dahin, wirst du nicht eine gute Verlobungszeit haben, eine Verliebtzeit, keine gute Ehe führen. Sondern erst, wenn wir ruhig damit sind, wenn wir eine Gewissheit haben, Christus liebt mich, ich weiß, was mein Sinn in diesem Leben ist, nur dann kann man zielstrebig und Gott verherrlichend dahin gehen. Ja. Die großen Sorgen von Daniel. Danke. In der Ruhe vom Sturm, der erste Punkt, ist Reinigung von Sünden. Und wir haben schon bei Pflichten der Partnerwahl darüber gesprochen, wie wichtig der Charakter ist. Und hier möchte ich nochmal wiederholen, weil es so wichtig ist und es so häufig übersehen wird. Du musst gegen Sünde kämpfen. Das ist nicht optional. Das ist nicht nur Sache, naja, okay, vielleicht, naja, mal gucken. Sondern es ist notwendig. Es gibt Sünden, die davon ausschließen, dass du überhaupt über eine Beziehung nachdenken kannst. Das ist ein No-Go. Du brauchst gar keine Gedanken über Ehe machen, wenn du mit diesen Sünden, wenn du nicht gegen sie kämpfst, sondern einfach aufgegeben hast. Und immer wieder nur traurig bist, wenn du wieder in die Sünde fällst, aber nichts dagegen tust. Und Daniel hat ja schon ein paar wichtige Prinzipien durchgegeben, aber ich will euch nur erinnern und zwei Sachen vor Augen führen. Der erste Bereich sind der sexuellen Sünden. Und schlagt mit mir dazu Galater 5 auf. Galater 5, Verse 19 bis 21. Ja, doch, ich meine, ich wollte auch eine Bibel haben. Galater 5, Vers 19 bis 21. Das ist eine Liste von den Werken des Fleisches. Ist bekannt, aber ich möchte mit euch einmal nochmal lesen und schreibt sie euch auf, denkt drüber nach. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Welche sind? Ehebruch. Das heißt, man ist verheiratet und wird untreu. Unzucht, das sind alle Formen von sexueller Unmoral im groben Sinne. Also alles sozusagen nicht nur, wo eine Ehe gebrochen wird, sondern auch Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe oder also alle Formen, die nicht richtig sind. Unreinheit, das ist noch am breitesten, betrifft auch die Kopfsünden oder wie gewisse Sachen praktiziert werden, also noch allgemeiner. Zügellosigkeit ist die Grund dafür, also diese Lüste, die im Herzen sind und die du nicht kontrollierst. Du bist zügellos, also ein Pferd hat Zügel und wenn es losreißt, rennt es hin, wo es will. Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Und wenn du ein Problem mit sexueller Unreinheit hast, musst du dieses Problem angehen. Wenn du ein Problem mit Unzucht, Ehebruch hast, musst du da Sieg erringen. Und es ist möglich, den Sieg zu erringen, weil danach sind die Früchte des Geistes, die Selbstbeherrschung mit beinhalten. Ein Ungläubiger ist in diesen Sünden gefangen. Wenn der Geist Gottes in dir wohnt, darfst du die Freiheit über die Sünden genießen. Wenn du ein Problem mit Pornografie und Selbstbefriedigung und Rumflirten und welchen Form auch immer hast, es ist ein No-Go. Das ist ein großes Warnsignal. Mach dir keine Gedanken über eine mögliche Ehe. Es ist gar nicht am Platz. Du wirst dein Leben zerstören, das Leben von deinem zukünftigen Ehepartner wirst du dadurch sehr belasten. Das müsst ihr vor Augen haben und bevor wir einfach weitergehen. Eine zweite Kategorie von Sünden sind die Beziehungssünden. Dein hat über Konfliktlösung gesprochen. Und ich möchte, dass ihr mit mir über Sprüche 22 aufschlägt, wo auch eine klare Warnung dazu ist. Sprüche 22, Vers 24. Dort heißt es, Sprüche 22, Vers 24. Freunde dich nicht mit einem Zornmütigen an und geh nicht um mit einem Hitzkopf. Ursache für die meisten Streitigkeiten ist Hitzkopf, Zorn, Neid, Eifersucht. Und eine klare Warnung ist, freunde dich nicht mit einem Zornmütigen an. Und diese Warnung gilt dann für deinen, den du fragst. Und er, wenn du ein Problem mit Streit und Zorn hast, bist du nicht bereit für eine Beziehung. Das sind Sachen, wo bei dir Fortschritte gesehen werden müssen. Dass du dagegen kämpfst, dass du nicht einfach nur, ja, ich bin jetzt eben so, ich bin einfach zornig, ich kann einfach nicht vernünftig Beziehungen führen. Nein, in der Ruhe vor dem Sturm ist es deine Aufgabe, in diesen Kampf gegen die Sünde zu führen. Und die Bibel ist klar, du kannst das nicht ohne Jesus tun. Wenn du heute nicht bekehrt bist, wenn du nicht entschieden hast, dass du dein Leben Christus übergibst, dass du aufgibst, aus eigener Kraft zu leben und ein guter Mensch zu sein, dann wirst du das niemals schaffen. Wenn du aus eigener Kraft versuchst, wirst du die Sünde niemals besiegen können. Und ich möchte dich heute ermutigen, schieb das nicht auf morgen. Bekehr dich nicht auch heute nicht nur, um zu heiraten können, sondern bekehr dich, um Christus die Ehre zu geben, die er verdient, weil er für dich am Kreuz gestorben ist, weil er den ersten Schritt zu dir getan hat. Der zweite Punkt in der Ruhe vor dem Sturm ist, dass ihr ruhige Gefühle haben könnt. Der erste war Reinigung von Sünden. Ein zweiter Punkt, also unter dem ersten Punkt, der Unterpunkt, der zweite Unterpunkt, 1.2, ruhige Gefühle. Ich möchte euch ermutigen, eure Gefühle nicht frühzeitig aufzuheißen. Schlagt mit mir Hohelied 8, Vers 4 auf. Das gleich hinterher. Das darf man auch lesen, auch wenn man noch nicht 30 ist. Hohelied 8, Vers 4. Hohelied 8, Vers 4. Genau, und direkt dahinter Sprüche. Ah ja, nach Prediger natürlich. Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems. Was ist der Aufruf von Sulamit? Was beschwört sie? Was sollen die Töchter Jerusalems machen, also die Jungfrauen? Erregt und erweckt nicht die Liebe, bis es ihr gefällt. Es gibt ein großes Problem damit, dass man im Kopf sich viel zu früh Gedanken darüber macht, über heiraten und verheiratet werden, über Beziehungen und mögliche Ehepartner, wo man noch gar nicht dafür reif ist. Und das ist ein Erregen und Erwecken von Liebe, bevor es ihr selber gefällt. Und wenn diese Gefühle da alle da sind und man sie erregt hat durch Nachdenken, durch drüber reden, durch Träumen, durch sich ausmalen, wie das Brautkleid aussieht und wie der Bräutigam dich, also ganz konkret ein Bild, wie er dich nach vorne führt, wird es natürlich schwierig sein mit diesen Gefühlen. Man macht es sich selber schwer, dass man ein Feuer gemacht hat und das Essen noch gar nicht bereit ist, drauf gekocht zu werden. Und es brennt und brennt und man weiß gar nicht, was man damit anfangen soll. Und ich will dich ermutigen, füll deinen Kopf nicht mit diesem Thema, wenn du noch nicht bereit bist dazu. Wenn du nicht, ja?
Ja. Also dann ist es halt ein bisschen schwer, weil auf der einen Seite denkt man, das ist das Beste, was einem passieren kann, weil alle das sagen, und auf der anderen Seite soll man es nicht erwecken.
Was ich damit meine, ist nicht, dass man über die Ehe nachdenkt, sondern konkrete Person und sich ausmalt. Also der Wunsch nach einer Ehe und so ist dazu da für den ersten Punkt, dass wir uns von unseren Sünden reinigen, dass wir vorangehen in der Heiligung. Das soll es uns motivieren. Nicht, oh, die Ehe ist so gut, wen jetzt? Und du bist noch gar nicht bereit dafür. Das ist die falsche Reihenfolge. Dass wenn du bereit bist, in den nächsten 12 Monaten heiraten kannst, dann kannst du also anfangen, dir Gedanken darüber zu machen. Das ist nicht etwas, wo du, ja, in den nächsten 20 Jahren werde ich vielleicht heiraten, also gut, dann bist du noch ein bisschen jung. Es ist wichtig, sozusagen diese Reihenfolge beizubehalten und die Gefühle nicht aufzuwecken. Und ich denke, es ist ein Unterschied, über Ehe im Allgemeinen nachzudenken. Wie werde ich ein guter Ehepartner für die Person, die mich heiraten wird? Und wie, also einfach diese Gedanken, Träume.
Und du meinst auch vor allem nicht über eine bestimmte
Person? Auch eine bestimmte Person, genau. Also, dass man sich ganz ausmalt und wie das sein wird, oh, wie es wäre, wenn und das. Das sind Gefühle und das sind Träume, die richtig gefährlich sind. Weil was du machst ist, du gehst eine Beziehung im Kopf ein, du wirst im Kopf verlobt, du bist im Kopf verheiratet und dann heiratest du die Person trotzdem nicht und du machst einen Ehebruch im Kopf. Also ja, die Ehe wird im Kopf gebrochen, weil emotional hast du dich an die Person gebunden. Aber eigentlich ist da ja nichts zwischen euch, nichts Reales. Und es kann sehr gut sein, dass daraus nichts wird. Und so ist es gefährlich. Und auch wird gesagt, dass man sich früh für den Ehepartner betet. Absolut, nicht mit Namen. Weil ihr wisst nicht, wer euer Ehepartner ist. Betet, sonst betet ihr ein ganzes Leben lang für den Falschen, wenn ihr für den Namen betet und es doch nicht der wird. Es ist im Allgemeinen, dass ihr für seine Heilung betet, nicht, Herr, bitte schenkt, dass er ein Auge auf mich wirft und dass er endlich mich bemerkt. Das ist nicht das Gebet, sondern, Herr, ich bitte dich, also, ihr könnt für alle Jungs beten, dass die heiliger werden, aber insbesondere.
Aber wenn man dann bereit ist, dann kann man ja schon für eine Person beten mit Namen, oder?
Genau, das sind wir beim nächsten, das ist der nächste Punkt, die Qual der Wahl, dass man da ein bisschen konkreter wird. Genau, und auch, ich habe mit Anita heute darüber geredet, ich finde es spannend, Geschichten zu hören, wie andere zusammengekommen sind und wie sie sich gefunden haben. Jeder Weg ist sehr unterschiedlich. Aber diese Geschichten sind auch gefährlich. Weil man dann denkt, bei mir muss es so sein wie bei der anderen Person. Bei ihr hat das und das geklappt und so passiert. Och, es wäre so schön, wenn es bei mir genauso wird. Aber das ist nicht der Grund, warum wir auch ermutigen, nachzufragen, wie das Ehepaar zusammengekommen ist. Diese Geschichten wollen wir euch erzählen, nicht damit ihr denkt, bei mir wird es genauso sein, sondern dass wir Vorbilder füreinander sind in der Gottesfurcht. Wenn ihr Geschichten von anderen hört, wie sie zusammengekommen ist, ahmt ihre Gottesfurcht nach, nicht die Umstände. Weil die Umstände können bei euch ganz anders sein. Das könnt ihr nicht nachahmen und dann träumt ihr von Sachen, die nie passiert werden. Aber was ihr ändern könnt, ist euren Charakter. Wie demütig, wie heilig, wie auf den Herrn ausgerichtet seid ihr. Dafür sind die Geschichten und da. Dritter Punkt. Also wir hatten jetzt Reinigung von Sünden, ruhige Gefühle und dann, dass ihr richtig fleißig seid. 1. Mose 24. Kennt die Geschichte? Abraham schickt seinen Knecht, um sich eine Ehefrau für seinen Sohn Isaac zu holen. Er muss so weit weg, weil Abraham ist Missionar in einem Land, wo alle ziemlich gottlos sind und er sich nicht mit ihnen verschwägern will, die ihre Kinder brandopfern. Also es ist ein gottloses Volk. Also muss der Knecht in die Verwandtschaft zurück und dort eine Frau holen, die den Herrn fürchtet. Und schaut mal, also, und dann betet er dafür, Herr, bitte mach, dass ich rausfinde. Also es ist eine Sache, sich selbst eine Frau zu holen, aber für einen anderen, da ist man noch ein bisschen so, ich bin schuldig, wenn er ein Leben lang die Frau hat, ich bin darauf fein raus und er muss damit leiden. Also bittet den Herrn um Gnade, die richtige Frau für seinen Herrn, den Isaac, zu finden. Und so heißt es in 1. Mose 24, Vers 19 bis 21. Was die Rebekka macht. Und als sie ihm zu trinken gegeben hatte, also sie gibt erstmal dem Knecht was zu trinken, auch dein Kamelen will ich schöpfen, bis sie genug getrunken haben. Und sie eilte und leerte den Krug aus in der Tränke und lief nochmal zu Brunnen und zu schöpfen und sie schöpfte für alle seine Kamele. Und der Mann war erstaunt über sie, schwieg aber still, bis er erkannt hatte, ob der Herr seine Reise habe gelingen lassen. Also, wir sehen, Rebekka die ist jetzt nicht so drauf aus, oh, ich will heiraten, ich will heiraten, ich will heiraten, wo ist jemand, der da ist, sondern sie ist unterwegs, um Wasser zu holen und dann sieht sie einen bedürftigen Reisenden, der also, ja, von einer langen Reise gekommen ist und durstig ist und dient ihm und sagt, kann ich dir was zu trinken geben? Und dann, nicht nur ihm, sondern den Kamelen. Ich habe gegoogelt, eine Kamele können bis zu 240 Liter trinken, an einem Stück, innerhalb von 15 Minuten. Rechnen wir mal mit 100 Liter pro Kamel. Das waren wahrscheinlich ungefähr 10 Kamele, von dem, was wir wissen, was alles noch mit dabei war. Wie viel Liter musste sie schöpfen? 10 mal 100 Liter? Okay, wie viel hat ein Eimer Wasser?
30.
Dann haben wir 20 Liter. Wie oft musste sie schöpfen? Wer kann Mathe? Sorry, Susi. 50. 50 Mal!
Das war... Zwei Eimer.
Okay, ja. Trotzdem. Das Ding reinzumachen, hochzuziehen, das war eine Heidenarbeit. Sie war richtig fleißig. Das war nicht so, oh ja, ich weiß nicht, ob ich was mache oder nicht, sondern die war, die hat geackert. Und sie war richtig, richtig fleißig. Und so ermutige ich dich, in der Ruhe vor dem Sturm, diene so viel du kannst. Nicht um einen Mann zu beeindrucken, sondern um Gott zu gefallen. Ladies, wenn ihr um die hübschen Jungs herumschwirrt, in der Hoffnung, dass er einen Blick um euch wirft, dann werdet ihr den falschen Jungen fangen. Es ist gefährlich, da einfach nur die ganze Zeit sich zu präsentieren und zu zeigen, hier bin ich. Das ist die falsche Art und Weise, die Ruhe vor dem Sturm auszunutzen. Am besten, ihr gebt euer Leben im Dienst am Nächsten. Nicht um Ansehen zu bekommen, nicht um irgendeine Belohnung dafür zu bekommen, sondern um dem Herrn zu dienen. Und es ist am besten, jemanden zu finden, wenn man gemeinsam dem Herrn dient. Deswegen gibt es ja auch diesen Dauerwitz in Wolin, dass da Pärchen passieren, weil das hier wird gedient. Und ich kann sagen, dass die Personen dem Herrn gedient haben. Und das gibt einer Beziehung eine Stabilität. Wenn man sich im Dienst trifft, es ist nicht so, dass man die Beziehung von den Gefühlen von einem abhängt, sondern von der Beziehung zu dem Herrn. Und die ist stabil. Gefühle untereinander können die fluktuieren. Aber wenn der Herr einen verbindet, dann ist es eine stabile Grundlage in der Ruhe vor dem Sturm. Gut, das war die Ruhe vor dem Sturm. Kommen wir nun zur Qual der Wahl. Man hat sich vorbereitet, man ist bereit. Und jetzt die Frage A oder B oder C. Wie trifft man jetzt diese Entscheidung? Richtig. Und ich habe auch drei Punkte euch mitgebracht. Tatsächlich drei Sachen, wo ihr weise Entscheidungen treffen sollt, was wann dran ist. Es ist nicht so, dass sie entgegensätzlich zueinander sind, sondern es sind zwei Sachen, die Hand in Hand gehen und man muss beide festhalten und die richtige Entscheidung im richtigen Moment treffen. Die erste ist, beten oder entscheiden. Beten oder entscheiden? Das sind beide richtig, aber trotzdem ist die Frage, was ist dran? Es stimmt, wir müssen sagen, so Gott will und wir leben, wenn wir das und das tun. Aber es gibt einen Punkt, wo wir das nicht mehr sagen dürfen, sondern eine Entscheidung treffen müssen. Wir können nicht unser Leben lang sagen, so Gott will und wir leben, so Gott jemand was schenkt oder jemand mir über den Weg läuft, dann so alles auf den Herrn schieben und keine Entscheidung zu treffen. Bei Babys ist es so, Johanna, die muss keine Entscheidung treffen. Wir treffen die Entscheidung für sie, was sie angezogen kriegt und wann, wie, wo, was. Weil sie wäre vollkommen überfordert mit Entscheidungen, dass sie auswählen soll, welchen Babybrei sie heute bekommt. Das wäre nicht gut für sie. Aber wenn wir erwachsen werden, dann müssen wir Entscheidungen treffen. Das ist, was Gott mit uns will. Stellt euch vor, Gideon ruft die ganze Zeit zu Hause bei Mama an und fragt, Mama, kann ich hier über die Straße in Wolin gehen? Ich sehe keine Autos. Das wäre absurd. Also von Kindern erwartet man noch, dass sie fragen, Mama, kann ich über die Straße gehen? Und ich sehe keine Autos. Und man lernt mit ihnen die Sachen. Aber wenn man erwachsen will, er wird und die Prinzipien gelernt hat, nachdem man über eine Straße gehen sollte oder nicht gehen sollte, dann erwartet Gott von uns, dass wir die Entscheidung treffen. Wenn wir alle Fakten haben, wenn wir uns Rat eingeholt haben und wenn wir das Bild haben, ist es nicht so, dass wir einfach nur warten und warten, bis Gott mir endlich das Gefühl gibt. Sondern da müssen wir Entscheidungen treffen. Deswegen die Frage beten oder entscheiden. Ja, wir müssen Weisheit beim Herrn suchen. Die Qual der Wahl wird gelöst, wenn wir den Herrn um Weisheit suchen. Tatsächlich hakt das Bild, also Gideon ist irgendwann erwachsen, muss nicht bei Mama jede Sache fragen und sie darum bitten. Wir werden nie erwachsen in unserer Beziehung zum Herrn, dass wir unabhängig von ihm leben können. Wir brauchen tagtäglich seine Weisheit im Gebet, im Wort, in der Gemeinschaft mit anderen Christen. Also diese Beziehung ist bleibend und viel mehr. Aber wenn wir die Fakten haben, wenn wir wissen, wie wir handeln, zu handeln haben, dann will das Gott die Entscheidung treffen. Und Gott hat es extra so gemacht, dass es kein Anhang A in der Bibel gibt mit der Liste für einen Ehepartner. Also Namen und wen man heiraten soll. Hätte es Gott machen können? Absolut. Also wäre ein bisschen dick die Bibel. Aber er hätte eine Liste machen können für uns, wer der richtige Ehepartner für uns ist. Hat er nicht. Warum? Weil er will, dass wir die Entscheidung treffen. Gott will, dass wir Entscheidungen treffen, die ihn verherrlichen. Er will nicht, dass er, Gott wird dir nicht den Namen deines Ehepartners offenbaren. Nicht durch Zeichen, nicht durch Weisung, nicht durch einen Schriftzug am Himmel. Dafür brauchst du nicht beten. Gott will, dass du eine vernünftige Entscheidung triffst, weil wenn er die Entscheidung für dich trifft, bist du wieder wie ein Baby und Babys sollten noch nicht heiraten. Genau, beten oder entscheiden. Bete den Herrn viel. Bete zum Herrn viel. Flehe ihn an um Weisheit, um richtige Entscheidung, um gottesfürchtigen Wandel, dass er deine Wege führt, dass er deine Blicke lenkt, in aller Hinsicht. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo du dich entscheiden musst. Also ich habe jetzt eigentlich mehr zu den Männern geredet. Entscheiden, weil der Prozess für Frauen ist ein bisschen anders. Okay. Deswegen die zweite Frage. Warten oder fragen? Männer, ihr seid die Leiter. Wir haben im ersten Predigt gehört, ihr seid Männer von Natur aus. In der Ehe seid ihr das Haupt. Das heißt, ihr müsst die Frage stellen. Ihr müsst vorangehen, ihr müsst den ersten Schritt machen. Ihr müsst die Blamage riskieren. Also ich hatte vor allem große Angst, was wenn jemand erfährt, dass dies und jenes. Aber das müssen wir riskieren. Das ist die Aufgabe eines Leiters. Wenn wir den ersten Schritt machen dürfen, dann müssen wir auch zusehen, dass wir die Blamage riskieren. Und hier ist es wichtig, also wenn wir in dieser Übergangsphase sind, der Mann hat gebetet, wo ist meine Frau? Da, der Blick ist auf das eine schöne Mädchen gefallen. Und jetzt sind die nächsten Schritte, die er gehen soll. Und was ist dabei wichtig? Es gibt da sehr unterschiedliche Traditionen, wie man das genau macht. Also unterschiedliche Herangehensweisen, tatsächlich auch Traditionen. Also wie man an solchen Schritten vorgeht. Und die Traditionen sind nicht da, weil die Leute gerne bestimmen, was andere machen. Schon eigentlich auch, aber dazu da, dass ein gewisser Schutz ist, sowohl für den Mann als auch die Frau. Wenn alles erlaubt ist und jeder Weg geht, wird das dazu führen, dass man unweise Entscheidungen trifft und das dazu führt, dass der eine oder andere blamiert wird oder irgendwie Sachen bekannt werden und genau. Versteht ihr, was ich meine, wenn ich, wie soll ich das beschreiben? Genau, also eine bewährte Vorgehensweise darin, wie ein Mann eine Frau fragt und auch tatsächlich mal ein Nein bekommt, ohne dass es alle Runden dreht und oder dass es total zerstörend ist. Ein doofes Vorgehen ist ein One-Night-Stand und danach zu fragen, willst du mich heiraten? Also das ist ein dummes Vorgehen. Das ist nicht, wie eine bewährte Eherichtung geht. Weil, ja, man könnte sagen, ja gut, ich habe es ausprobiert, ich weiß, es passt und ich frage sie dann, ob sie mich heiraten will. Aber das ist fatal, weil es nicht, wie wir gemacht sind. Sondern dass die richtigen Schritte in der richtigen Reihenfolge gehen. Und davon spricht Paulus auch in 1. Thessalonicher 4. Schlagt mit mir das auf. 1. Thessalonicher 4. Da ist keine Richtlinie, wie das zu funktionieren hat, sondern das Prinzip. 1. Thessalonicher 4, Vers 3 bis 6. Und ich weiß, es gibt da unterschiedliche Meinungen dazu, wie der Vers auszulegen sind, und ich kenne, glaube ich, mindestens 5. Ich präsentiere euch mein Verständnis davon. Wenn ihr von einer anderen Meinung gehört habt, können wir darüber reden, wie das besser zu verstehen ist. Ich präsentiere die eine Sicht von, wie einzelne Worte zu verstehen sind. 1. Thessalonicher 4, Vers 3 bis 6. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Wenn ihr den Willen Gottes wissen wollt, eine Antwort, eure Heiligung. dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Dass jeder von euch es versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Dass niemand zu weit geht und seinen Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt. Denn der Herr ist ein Rächer für alle diese Dinge, wie wir euch zuvor gesagt haben und ernstlich bezeugt haben. Worum geht es hier? Paulus sagt, dass der Wille Gottes für die Thessalonicher und auch für uns ist, dass wir heilig leben, das heißt nicht in der Unzucht leben. Unzucht ist hier das allgemeine Fehlverhalten im sexuellen Bereich. Und dann Vers 4, dass jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Die Frage, was ist damit gemeint? Sein eigenes Gefäß in Besitz zu nehmen. Wie nimmt man sein eigenes Gefäß in Besitz? Mein Verständnis von der Stelle ist, das ist tatsächlich um den Werbungs- und in das Hof, den Hofmachen-Prozess geht. Also, dass der junge Mann eine Frau fragt, ob sie ihn heiraten will und sie heiraten. Also diesen ganzen Prozess. Sein eigenes Gefäß. Gefäß wird oft in der Bibel verwendet für die Frau. Also ein eigenes Gefäß in Besitz zu nehmen, ist sozusagen dieser Prozess des Umwerbens und Suchens und das Herz zu gewinnen. Und er sagt, Gottes Wille ist es, dass ihr versteht, wie ihr richtig heiratet. Und zwar in Heiligung und Ehrbarkeit. Heiligung bedeutet, dass ihr heilig lebt, Gott für Gott abgesondert. Und Ehrbarkeit spricht darüber, dass es auch, also wir ein ehrwürdiges Verhalten haben. Dass unser Verhalten respektiert wird. Und das bedeutet auch, dass wir die Ehre der Frau, die wir umwerben, auch beschützen. Und dann, schaut mal, nicht mit leidenschaftlicher Begierde, wie die Heiden Gott nicht kennen. Nicht in diesem Sinne, oh, ich will die, ich muss die haben, ich krieg die, egal was will. Also dieses, wenn der Mann was will und versucht, sie auf jeden Weg ins Bett zu kriegen. Er sagt, nicht so. Das ist nicht ein Weg, wie ihr eine Frau gewinnt. Und dann, Vers 5, also eine Schlussfolgerung, dass niemand zu weit geht. Es gibt Schritte im Brautprozess, wo man zu weit geht. Und Sachen tut, die sich nicht in eine Freundschaftsphase, in eine Verlobungsphase gehören. Und dann, und sein Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt. Was heißt das, seinen Bruder zu übervorteilen? Das bedeutet, dass du das Herz einer Frau stiehlst und sie liegen lässt. Dass sie wie eine Rose ist und du die Blätter abpflückst und sie danach kahl dasteht. Dass du unweise in diesen vorehelichen Beziehungen gehandelt hast. Dass du versprochen hast, ja, ich werde heiraten und schon alle Vorteile abgesahnt hast und dann sie liegen lässt. Und wie hast du deinen Bruder übervorteilt? Naja, du hast ihm alles gestohlen, was er eigentlich haben wollte. Die ganze Romantik, den ersten Kuss, alles hast du gestohlen und lässt sie hier dann links liegen. Du hast übervorteilt, du hast deinem Bruder etwas weggenommen, was ihm eigentlich zusteht. Das ist, wovon hier gesprochen wird. Und dann, wisst ihr, denn der Herr ist ein Rächer für all diese Dinge. Der Herr rächt sich für wenn ihr mit Ladies nur rumflirtet, um sie dann liegen zu lassen. Um einfach das Herz zu brechen, weil es Spaß macht. Das ist eine Sünde vor Gott. Wenn man einfach datet, wenn man eine Freundin hat, ohne die Absicht, sie zu heiraten und vielleicht ihr sogar falsche Versprechen macht, irgendwann, also in die Hoffnung macht, dass man irgendwann den Antrag macht, ohne eine Absicht dazu zu haben. Das ist grundlegend böse. Gibt es Fragen dazu? Zum Verständnis der Stelle. Also es gibt unterschiedliche Ansichten, aber das ist, wie ich den Text lese. Verständnis? Fragen? Okay. Wie sieht das jetzt ganz praktisch aus? Das ist jetzt nicht biblisch, was ich sage, im Sinne von, so hat Gott gesagt, gesprochen, am Berg von Wolin hat er uns die 10 Gebote gegeben vom Heiraten, sondern so, ja, wie es bei uns oft abläuft vielleicht so in die Richtung und gewisse Richtlinien und Grenzen, die gut sind zum Schutz. Grob, wenn ihr Fragen habt, ist es gut, immer mit jemandem drüber zu reden, was wäre der nächste Schritt. Also grob, fängt es mit einem Anlächeln an. in der Gemeinschaft, bei Freizeiten, in der Jugend, im Hauskreis, im Gottesdienst, im Dienst. Wo man einander bemerkt. Wo man vielleicht unbewusst oder bewusst Signale sendet. Das ist gut und richtig. Also es ist nicht mit allen rumherum, aber es gibt manchmal, wenn du jemand, vor allem Jungs, wenn sie jemand bemerken, die denken, dass niemand sieht das, aber alle anderen sehen sie, dass er die Person mag. Bei mir war das genauso. Genau. Aber das ist sozusagen der natürliche Prozess. Also man sieht jemanden, wenn man bemerkt, vielleicht bemerkt das andere auch, dass er einen mag und fängt darüber sich Gedanken zu machen. Vielleicht auch nicht. Aber jetzt ist das die Zeit des Gebets für den Mann. Wenn jemand bemerkt, will ich nicht ermutigen, alle Signale zu senden und nur mit der Person ausschließlich zu reden und so, dass alle wissen. Und er weiß gar nicht, ob er sich selber sicher ist. Sondern, dass er ins Gebet geht. Mit dem Herrn. Und sich die Fragen stellt, die wichtig sind. Dass er auch andere um Rat fragt, der am besten beide kennt. Vielleicht sind es eure Eltern, vielleicht sind es Freunde, die gottesfürchtig sind. Wenn es auch sein muss, auch der Pastor. Und die Frage zu stellen, bin ich bereit? Also drei Fragen. Bin ich bereit? Ist sie bereit? Und spricht etwas gegen ein Uns? Also so drei unterschiedliche Fragen im Sinne von, bin ich gottesfürchtig? Würdest du sagen, ich darf heiraten? Und es ist nicht so, dass man eine Erlaubnis von jemandem braucht. Aber manchmal gibt es so Red Flags, die man in seinem Leben gar nicht bemerkt. Und blind dafür ist. Und dann ist sie bereit. Und dann spricht etwas gegen ein, dass wir gemeinsam dem Herrn dienen. Und das ist eine Aufgabe für den Mann. Nicht die Ladies, dass sie besprechen, bevor der Mann fragt, ob das irgendwie passend wäre. Dann würde ich, also der nächste logische Schritt ist, dass der Mann, wenn eine Klarheit da ist, eine Frage stellt. Kannst du dir vorstellen, dass wir uns mehr kennenlernen? Bei uns in der Kultur ist es tatsächlich eher weniger so, dass man gleich mit einem Verlobungsring kommt und sagt, willst du mich heiraten? In gewissen Kulturen ist es so, das ist so, oder man geht zuerst zu den Eltern und fragt sie. Wir müssen tatsächlich hier feststellen, was der andere auch erwarten würde. Bei Paul Washer in seinen bibelkonzentrierten Kreisen, wo die Gemeinde sozusagen alle Eltern gottesfürchtig sind und es ist mehr so, dass es dann über die Eltern geht, dass der Mann zuerst zu den Eltern geht und fragt, ist das überhaupt eine Option? Bei uns sind viele aus ungläubigem Hintergrund und wo es einfach ein bisschen anders manchmal abläuft. Und ich denke, es gibt kein biblisches Gebot, dass man zuerst die Eltern fragen muss. Es ist gut und das ist auch ein Gebot, sozusagen eine Tradition zum Schutze der Frau. Und auch manche Eltern würden euch sagen, keine Ahnung, frag sie selbst. So in dem Sinne, ich weiß nicht, ob sie dich heiraten will oder nicht. Genau. Also es gibt kein so oder so muss das sein, soweit ich das aus der Schrift sehen kann. Aber dass man die Frage an die Person weitergibt, könntest du dir vorstellen, dass wir uns mehr kennenlernen. Männer, ich würde euch empfehlen, gebt auch der Frau Zeit, wenn sie sich noch keine Gedanken dazu gemacht hat. Zeit zum Gebet und sich selbst zu prüfen. Es ist nicht eine Entscheidung, die innerhalb der nächsten 20 Millisekunden getroffen werden muss. Genau, vor allem, wenn sie sich noch gar keine Gedanken darüber gemacht hat. Das kann sie vollkommen überraschend fühlen, aus dem Heiteren für Himmel für sie kommen und sie, also, das ist nicht immer so, aber es kann es sein. Genau, und dann ist es bei uns normalerweise so, dass man, weiß nicht, eine inoffizielle, nicht, dass es eine geheime, aber es ist nicht etwas, was man vor der ganzen Gemeinde gestellt wird, oh, die sind jetzt, er hat sie gefragt und will sie kennenlernen, sondern die Kennenlernphase ist tatsächlich auch eine Zeit, die nicht unbedingt per se notwendig ist, aber doch hilfreich ist, wenn man sie richtig behandelt. Als eine Kennenlernphase. Nicht wir sind zusammen und ich genieße alle Vorteile einer Beziehung und ich lerne dich kennen und ich habe alles genossen und dann, nee, doch nicht. So eine Kennenlernphase ist wirklich, wo man gewisse Sachen bespricht und den weiteren Weg abprüft. Eltern kennenlernt, vielleicht sich Gedanken macht zur Ehevorbereitung, das ist, wo ich das schon einordnen würde. Ehevorbereitung ist nicht, dass man sich erst nach der Verlobung darüber Gedanken macht, sondern dass man jetzt schon sucht, okay, wir lernen uns kennen, wen könnten wir fragen, mit dem wir Ehevorbereitungskurs machen könnten, und dass man da schon anfängt, bevor die Verlobung ist, weil Ehevorbereitung ist dazu da, dass man wirklich sich kennenlernt und sich Gedanken macht, gewisse Sachen auch durchspricht miteinander. Wo es tatsächlich auch zu einem, wo man feststellen muss, vielleicht, dass es No-Go ist. Durch gewisse Sachen, Umstände und Co.
Ja. Ich habe mich immer gefragt, wo man solche No-Gos, die aber schon größere Sachen sind, einordnet, weil man ja oft in der Kennenlernzeit am Anfang vielleicht noch nicht ganz 100% alles preisgeben möchte, weil es ja nichts, noch nichts
geben
könnte. Aber andererseits möchte man auch nicht die Sachen, die no, große No-Gos sein könnten, erst in der Verlobungszeit ansprechen, um Verlobung wieder aufzulösen am Ende, wäre ja auch sehr schwierig.
Habe ich das drin? Ich habe tatsächlich das nicht drin. Deswegen gut, dass du dir die Frage stellst. Wenn du weißt, dass da etwas in deinem Leben war, und ich beziehe das auch auf Sünde, sexuelle Natur, irgendwelche Sachen, weiß nicht, Sachen, die du begangen hast, das müssen jetzt nicht unbedingt sexuelle Sachen sein, dass du weißt, dass du sie mit der Frau besprechen musst, gibt es, wenn du dir absolut sicher bist, dass es einfach ein Detail aus meiner Vergangenheit, das abgeschlossen ist und so wirklich, man muss das abschätzen, also von der Gewichtigkeit auch, würde ich tatsächlich, dass du den Zeitpunkt einordnest, vielleicht nicht unbedingt nach der Verlobung, sondern was du auch vorher sagst. Wenn du nicht weißt, ist das jetzt drüber zu reden oder später, würde ich mit dem reden, mit dem man wahrscheinlich die Ehevorbereitung macht und sagt, hey, ich muss mit dir über die Sachen reden, was würdest du empfehlen? Also ist das jetzt dran, ist später dran, also dass man vielleicht jemand um Rat fragt, mit dem man Ehevorbereitung macht oder machen würde. Dass man schon da um Rat fragt, soll ich über die Sünde so reden oder vielleicht, wenn ihr dann ein Treffen habt, dass man gemeinsam darüber spricht, weil gewisse Sachen können schon sehr schockierend sein und wo man zuerst ist, es kann, also die Frau sagt, nein, das kann ich mir absolut nicht vorstellen und da man tatsächlich auch weise durch die Sachen durchgeht und vielleicht auch von der anderen Seite jemand mit ihr darüber spricht und diese Sachen hilft einzuordnen. Also das ist tatsächlich sehr weise, das zu machen. Gibt es eine Antwort? Okay. Ja, und auch hier in diesem ganzen Prozess, je früher es ein klares Nein gibt, umso besser. Es ist tatsächlich keine Sünde in der Kennenlernphase, wo man feststellt, nee, das wird nicht funktionieren, dass man sagt, ich kann mir das nicht vorstellen. Also, ja, und ein Nein dazu gibt. Es ist nicht ein Zusammensein, so im Sinne von, jetzt sind wir ein Leib, sondern eine Kennenlernphase. Es muss nicht lang sein. Das Ziel ist, dass man eine klare Entscheidung hat. Wenn du die klare Entscheidung hast, darf es zum nächsten Schritt kommen, nämlich zur Verlobung. Verlobung ist so, man stellt offiziell den Antrag. Auch wenn es viele machen, nur ihr müsst kein Video von eurer Verlobung haben. Also nur, also nicht. Ja, ich sag nur, es ist kein Muss, ihr müsst das nicht. Das ist nicht eine Erwartung, die die ganze Welt an euch hat, dass ihr wisst, wie die Verlobung abgelaufen ist. Auch wenn ihr es habt und groß plant. Nicht, dass ihr also in letzter Zeit war es einfach häufiger so. Wollte sagen, dass es kein biblisches Gebot ist. Weil 3. Korinther habe ich noch nicht gelesen, dass da das drin stand.
Ein Foto reicht.
Ja. Ja, so irgendwie. Ja. Später vielleicht auch. Männer, macht euch Gedanken, was ihr genau sagt. Ja, ich habe mir keine gemacht. Also schon gemacht, aber zu wenig. Genau. Verlobung ist, wo man tatsächlich dann die Beziehung wirklich ganz offiziell macht. Also man verkündigt tatsächlich auch sogar vor der Gemeinde, wir haben die Absicht zu heiraten und Verlobungszeit, also muss auch nicht jahrelang gehen. Es ist tatsächlich herausfordernder, wenn es eine lange Verlobungszeit ist. Stell dir vor, man ist verliebt und 3 Jahre lang soll man warten, bis man endlich heiratet. Das, also ich kann mir das nicht vorstellen. Halbes Jahr bis ein Jahr lang ist vollkommen okay. Also es gibt natürlich auch Gründe, wo man sagt, oh, da ist, wo die Ferien sind, wo wir heiraten können, dass es kürzer, länger wird. Aber es ist nicht eine Ewigkeit, die man hinausziehen sollte. Genau, das war der 2. Punkt. Also 2.2 von, wie hieß denn der? Warten oder Fragen. Dann der 3. Punkt. Bauchgefühle oder rationale Kriterien. Daniel hat heute Morgen gesagt, Gefühle sind nicht wichtig. Das Aussehen nicht zählt. Was, wenn aber doch? Also was ist, wenn du so von dem, was du machst, sagst, mir fällt es viel, viel einfacher, mit diesem hübschen Mädel zu quatschen, als mit der, also die mich auch anlächelt und zurück und irgendwie humorvoll ist, als mit der anderen, die, naja, die ist anders. Und das macht nicht so Klick. Weil diese rationalen Kriterien, so, ja, die hat keinen Streit, die hat nicht das, die sind nicht so motivierend. Also Gefühle, die motivieren mich. Also wenn da Schmetterlinge rumfliegen, dann will ich was machen. Aber diese Kriterien, die sind so, ja, das sind einfach nur Kriterien. Weil, also, übrigens, ich stimme Daniel vollkommen zu, aber ich will euch herausfordern. Wie geht man um, wenn Bauchgefühl und rationale Kriterien nicht übereinstimmen? Und ich denke, zwei Sachen gibt es zu beachten. Erstens, es zeugt dann davon, dass wir eine falsche Sicht von der Ehe haben. Was meine ich? Ich rede schon wie Daniel, was meine ich damit? Männer! Männer, die Definition von Ehe ist nicht, dass ihr endlich Sex haben könnt. Das ist nicht, worum es in der Ehe geht. Weil wenn du diese Definition hast, Ehe ist gleich endlich Sex haben können, dann macht es voll Sinn, dass Gefühle das entscheidende Kriterium sind. Und wenn bei dir Gefühle das entscheidende Kriterium sind, kann es sein, dass das deine Definition ist. Aber stimmt nicht. Frauen, Ehe ist nicht, jemand gibt mir ein Gefühl von Geborgenheit und ich kann sicher und wohl mich in seinem Arm fühlen. Das ist nicht, worum es bei der Ehe geht. Das ist nicht die Definition von Ehe. Wenn bei dir es darum geht, oh, ich möchte ein Gefühl von Geborgenheit haben, kann es sein, dass das deine Definition von Ehe ist. Und du musst dir hinterfragen, was, wonach strebe ich eigentlich? Wenn du ein Problem hast zwischen den rationalen Kriterien und deinem Gefühl, kann es sein, dass du ein falsches Ziel vor Augen hast. Du möchtest Gefühle, also sind die Gefühle die entscheidende Sache, nach der du strebst. Und dann macht es auch voll Sinn. Wenn du einfach nur Gefühle haben solltest, warum sollte man nach rationalen Kriterien gehen? Ja. Ich habe eine tolle Frau. Die tollste Frau auf der Welt. Wenn ihr mit mir streiten wollt, ich kann gerne streiten. Aber es gibt Momente, wo meine Gefühle zu ihr schwinden. Wo sie nicht existent sind. Und es ist nicht, weil sie etwas getan hat, sondern weil Sünde in meinem Herzen ist. Weil ich gesündigt habe. Und dann die Gefühle zu ihr schwinden. Das ist ein Kampf, den ich in meinem Herzen führen muss. Weil meine Erwartung, meine Sicht von der Ehe falsch ist in dem Moment. Oder was ich von ihr erwarte und was sie tun sollte. Das ist Sünde von meiner Seite. Wenn die Gefühle falsch sind, kann es sein, dass nicht die Gefühle, also das Problem schon viel tiefer liegt, nämlich in unserem Herzen, in unseren Wünschen und Erwartungen und das, was wir haben wollen. Und die zweite Sache, die wir beachten müssen, ist, eine richtige Reihenfolge ist der Schlüssel. Daniel hat gesagt, dass die Gefühle unten runterkommen und die Kriterien, die biblischen Kriterien, obendran. Das bedeutet nicht, dass wir dadurch die Gefühle wegstreichen. Das ist nicht so, es gibt eine Liste und die Sachen, die oben sind, die werden bearbeitet und dann irgendwann Schluss und dann so, ich habe die biblischen Kriterien angenommen und zu den Gefühlen kommt es nicht mehr. So, das war es. Eine richtige Reihenfolge, wenn wir die Kriterien hochmachen, ist der Schlüssel für die richtigen Gefühle. Weil wenn die Gefühle hochmachen, dann fallen die Kriterien raus, weil die Gefühle gegen die Kriterien sprechen und die Gefühle sind irgendwann weg. Aber wenn wir die Prinzipien hochmachen, ist das die Grundlage, dass die Gefühle da sind. Weil Gefühle sind die Temperatur der Gedanken. Ich habe das mal, diese Definition gelesen und ich finde sie richtig, richtig gut. Gefühle ist gleich Temperatur der Gedanken. Wie wir denken, ist es, was wir fühlen. Und Temperatur ist sozusagen, es kann höher sein oder niedriger sein, das Wasser kann kochen oder kalt sein oder Metall kann kochend heiß sein oder kalt sein. Also je nachdem, was der Gedanke ist, kann unterschiedlich heiß sein, das sind die Gefühle, aber der Gedanke ist die Grundlage dafür. Und wenn wir das richtige Denken haben, die richtige Sicht auf die Dinge, dann werden auch die richtigen Gefühle kommen. Ja, wir leben in der 1. Mose 3 Welt und manchmal sind die Gefühle durcheinander und deswegen gibt es die Wahrheiten, die unsere Gefühle orientieren sollten. Wenn wir von Isaak lesen, könnt ihr notieren, Männer. 1. Mose 24, Vers 6, 7.
Paul, wir reden gleich in der Sauna.
Da führte Isaak sie in das Zelt seiner Mutter Sarah und nahm die Rebekka und sie wurde seine Frau. Also Isaac heiratet Rebekka und sie wurde seine Frau. Und die Reihenfolge ist, und danach, und er gewann sie lieb. Er hat Rebekka erst lieb gewonnen, nachdem er sie geheiratet hat. Und das kann gut sein. Und das ist auch, also im gewissen Sinne, die richtige Reihenfolge. Wahrheiten vor Gefühlen. Gefühle kommen hinterher. Wenn wir zu das Richtige entscheiden, kommen auch die richtigen Gefühle. Wir müssen also, wenn es bei euch auch so ist, wenn ihr einen Knecht losschickt und er für euch eine Frau holt, und dann heiratet sie und dann kommen die Gefühle, aber normalerweise machen wir das nicht mit dem Heiraten.
Aber so. Damals war es doch so, dass die hatten ja nicht diese Kennenlernphase, die haben sich doch direkt geheiratet, nicht?
Unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Ich denke schon, dass Jakob Rahel kennengelernt hat und deswegen es lieb gewonnen hat und dann sie heiraten wollte und Laban so fies war und die Lea ihm zuvor hingesteckt hat. So. Ich denke schon, dass das war auch eine gewisse Kennenlernphase. Also, ein rechter Blick gibt rechte Gedanken. Gefühle geben uns Kraft, Sachen zu tun. Aber wir dürfen sie nicht vor den Wagen spannen. Also, dass wir ihnen die Kontrolle geben, in welche Richtung es geht. Wir müssen unsere Gefühle kontrollieren, so wie man ein Pferd mit den Zügeln die Richtung angibt, aber das Pferd gibt die Kraft. Das Pferd kann den Wagen ziehen, aber du musst kontrollieren, welche Richtung es geht. Oh, Qualawal ist weg. Ich habe noch aus dem Buch, Zitat. Wenn ich einiges finde, was ich an einer anderen Person mag, wertschätze oder bewundere, dann ist es ein guter Indikator dafür, dass tiefere Gefühle im Laufe der Zeit wachsen können. Wenn wir etwas an der Person sehen, was wir bewundern, dann werden auch die Gefühle dementsprechend kommen. Das ist, was Verliebtheit ist. Man bewundert jemand, man mag jemand. Das sind die Gefühle dazu. Und es fängt aber mit den Fakten an. Aber wer mit sich hadert, da er wenig Gefühle für eine andere Person hat, der sollte sich Zeit nehmen, über die positiven Eigenschaften einer Person nachzudenken. Und Sprüche 11,22, ich hoffe, ihr habt es auswendig gelernt, ein goldener Ring in dem Rüssel einer Sau, so ist eine schöne Frau ohne Sittsamkeit. Es kann sein, dass das schnell Gefühle sind. Gibt es eine Frage? Achso, ja? Juliana.
Also ich wollte auch fragen, ja. Dürfte, also sollte jemand heiraten, wo der eine Gefühle hat und die andere nicht?
Nein. Weil die Frage ist, warum gibt es keine Gefühle? Gibt es etwas nichts, was du an der Person bewundernswürdig findest? Und wenn du etwas bewundernswürdig findest, dann müssten Gefühle hinterherkommen. Bei Isaac und Rebekka war es so, die ist gekommen, er hat sie geheiratet und hat sie liebgewonnen. Also er hat sie noch nicht kennengelernt. Aber wenn du schon Zeit mit der Person verbracht hast und dass da absolut gar keine Gefühle sind, also wie denkst du über die Person? Warum sind da keine Gefühle da? Warum kann es sein, dass du nicht die positiven Eigenschaften siehst? Kann es sein, dass du nur die negativen Sachen siehst? Und das ist keine gute Grundlage für eine Ehe. Aber was man auch nicht verwechseln darf, ist, dass die Hollywood-Gefühle sind. Also erster Blick und dann dieser Sonnenschein und dann irgendwie so. Und dann, du kannst nichts anderes als nur so blind hinterherlaufen. Das ist nicht, was biblische Gefühle sind. Aber wenn dein Herz vollkommen kalt gegenüber einer Person ist, ich denke, das ist nicht, was Liebe ist. In der Bibel ist Liebe immer mit Gefühlen verbunden. Es ist eine Entscheidung, aber das sollte irgendetwas sein, was Liebe ist. Und wenn das da ist, wird es mit der Zeit nur steigern. Natürlich ist, also in der Ehe und danach wird es noch umso mehr sein, wenn du mit der richtigen Einstellung herangehst. Ich will die Person geben anstatt nehmen, dann werden die Gefühle wachsen. Aber vollkommen Gefühlslosigkeit ist, wo man tatsächlich sich Fragen stellen muss, läuft alles richtig. Ergibt das ein bisschen Sinn? Ich wollte noch ein bisschen darüber reden. Der Vers passt auch dazu nämlich. Ein goldener Ring im Rüssel einer Sau, so ist eine schöne Frau ohne Sittsamkeit. Eine schöne Frau kann Gefühle bei ihr auslösen, Männer. Also, das funktioniert. Der Punkt ist, in dem Gleichnis, wenn ihr etwas fehlt, nämlich die Sittsamkeit, und Sittsamkeit ist auch etwas sehr Schönes. was dem Schwein fehlt an Schönheit, also goldener Ring, ist die Schönheit, diese äußere Schönheit, aber das Große, also wenn du ein Schwein vorstellst, ein Riesenschwein, der goldene Ring ist klein, so ist die Schönheit. Und was anderes, was anziehend ist, ist das Wesen, die Sittsamkeit, die Freundlichkeit, das Verhalten. Das ist, was im Alltag überwinden wird. Weil die wird dann, also, ich stehe dann auf und die Haare sind nicht gemacht und da ist keine Schminke drauf, aber das Verhalten ist zu sehen. Und das ist dann das große Ding. Und das, was dann mehr im Vorschein sein wird, der Ring sieht schön aus, aber dann, das wird die Gefühle rauben, wenn das Verhalten nicht da ist, wenn das Wesen nicht entsprechend ist. Und jetzt, ich hatte zwei Fragen von euch bekommen gehabt, ich fand sie richtig gut. Was ist, wenn ihr Ladies, also Frage von Ladies, von den Ladies, jemand fragt mich, aber ich mag ihn nicht. Wie geht man vor? Also, man hat so seine Liste von Jungs, die man nett findet. Und dann kommt aus einer Ecke, von der man es nicht erwartet hat, eine Anfrage. Was macht man dann? Wer war das? War das unerwartet? War das bei dir unerwartet, die Anfrage?
Ja, ich
mach dich nicht. Ist schlimm.
Ich habe geheiratet.
Hofft nicht, dass es bei euch so ist, ja? Die Umstände nicht auf euch abspiegeln. Also, es bei ihr funktioniert hat, bei mir wird es auch funktionieren. Also eher Christians gottesfürchtigen Charakter und seinen Kampf, also seinen Wandel. Das sollt ihr wieder übernehmen. Wir haben schon ein bisschen kurz darüber gesprochen, jetzt hier wie die Wiederholung. Was ist, also erstens, nimm dir Zeit dafür. Wenn er dich fragt und es unerwartet für dich ist, natürlich werden da keine Gefühle da sein. Musst du dir die Frage stellen, habe ich schon vielleicht gesündigt, dass ich mit jemand anders in Gedanken verheiratet bin? Also, der mich nie fragen wird und ich bin mit ihm schon verheiratet und jetzt kommt eine Anfrage und dann ist so, ich bin aber da, ich hoffe auf die Anfrage aus der Seite. Ist das vielleicht die Ursache? Weil dann musst du hier Scheidung machen und klare Sache machen. Nee. Okay. Aber ihr versteht, was ich meine, ja? Ja. Und dann sich die Frage stellen und die Sache von Herrn bringen. Zu Gott zu beten. Nicht nach deinen Gefühlen zu entscheiden, sondern zu Gott zu beten und zu fragen, Herr, wie sieht es mit dieser Sache aus? Ich bin vollkommen verwirrt. Du siehst, ich habe keine Gefühle für den. Und er stellt mir eine Frage. Und eigentlich ist er schon gottesfürchtig und er ist fleißig und er macht das und das, aber ich habe gar keine Gefühle für ihn. Und dass du dir Zeit lässt, die Sache von Herrn zu bringen und dann darüber zu überlegen, ist er ein gottesfürchtiger Mann? Dann hast du die Predigt von Daniel liest an, wenn sie aufgenommen wäre, und oder fragst das im Skript und gehst die Sachen durch. Was ist bei ihm damit zu sehen, zu sehen, zu sehen, zu sehen? Und dann gibt es aber dann vielleicht die Sachen, die euch davon abhalten, Gefühle für ihn zu entwickeln. Diese Hose, die er trägt. Oder dieser Bart. Oder das Parfüm. Die Glatze, das Parfüm. Diese Brille. Wie konnte er sich nur für so eine Brille entscheiden? Es geht doch absolut nicht. Das passt absolut nicht zu ihm. Und dann ist, also, hier Zitat wieder. Verachtung ist die hässliche Fratze des Hochmuts. Wer von sich selbst zu hoch denkt, weiß den anderen weniger zu schätzen. Wer sich zum Maß aller Dinge macht, der wird sich an vielem stören, was andere tun. Das fängt schon bei ganz banalen Dingen an. Wenn der Partner einen anderen Kleidungsstil hat, man aber den eigenen hochmütig für den geschmackvolleren hält, schlussfolgert man automatisch, dass der andere schlecht gekleidet sei, wodurch er an Ansehen verliert. Also die Frage ist, dann musst du dir stellen, was ist, was mich an der Person, also schlechte Gedanken über ihn, die zu schlechten Gefühlen führen, musst du nicht bei dem Gefühl anfangen und, oh, ich versuche die Gefühle wegzumachen und ich will gute Gefühle zu bekommen oder ich warte auf Gefühle, sondern an Gedanken. Gibt es etwas, was ich an der Person verachte? Und fragen ist das eine richtige Verachtung? Stimmt das überhaupt so, dass das das Maß aller Dinge ist? Ja, und dann, aber auch die Antwort, Daniel hat es schon gesagt, ihr dürft Nein sagen. Also ihr müsst nicht heiraten. Also es ist nicht eine Verpflichtung von Gott. Jemand fragt mich und ich mag ihn nicht, dass ich da Ja sagen muss, nur weil er gottesfürchtig ist. Es könnte sein, dass ihr nie heiratet. Also ist das auch eine Option. Dann, wenn ihr Nein immer allen Nein sagt, wird's, könnte es sein, dass ihr nie heiratet. Ich will euch keinen Druck machen. Ja?
Aber er fragt ja, ob man sich kennenlernen will.
Genau.
Das heißt, ich kann überlegen und zustimmen, ihn kennenzulernen und dann aber merken, nee, das läuft nicht und sagen Nein.
Ja, genau, kannst du auch. Hast auf jeden Fall das volle Recht. Das ist eine Entscheidung, die du triffst vor dem Herrn. Und man muss mit den Entscheidungen tatsächlich leben. Das ist, was Gott von uns erwartet, dass wir mit den Entscheidungen leben, die wir treffen. Sei es ein Ja oder Nein. Es kann sein, dass man Nein sagt und bereut danach, dass man Nein gesagt hat. Und in welcher Form auch immer. Aber Gott verlangt von uns, dass wir mutig sind, ihn verherrlichen, diese Entscheidung zu treffen. Und ich würde euch empfehlen, tatsächlich Zeit zu lassen. Ja.
Ist es dann weise, Ja zu sagen, zum Kennenlernen, dass wenn man keine Gefühle hat und sich das nicht vorstellen kann? Ja, wenn ich denke, nein, kann ich eigentlich doch auch Nein sagen.
Genau, also ich, weil hier ist wieder das Kriterium. Wenn du sagst, er fragt mich zum Kennenlernen, ich habe keine Gefühle, warum sollte ich Nein sagen? Weil wenn die Gefühle noch gar nicht entstehen konnten. Also Gefühle müssen ja entstehen. Es ist ja nicht, meistens haben wir viel zu früh Gefühle, weil wir über zu viele schon Gedanken gemacht haben. Und dann hat man schon für ein paar Gefühle entwickelt und für andere nicht. Ja.
Ich glaube, am wichtigsten ist, wenn man einfach ehrlich ist. Und wenn jetzt, sagen wir mal, eine Frau nicht Gefühle hat, dann kann das dem Mann ja sagen. Und dann kann er ja immer noch entscheiden, will ich eine Frau kennenlernen, die eigentlich keine Gefühle hat, oder will ich mich darauf einlassen, oder?
Er will es meistens schon, also er will es meistens, aber jetzt, also was passieren kann, dass du sagst, lass uns für die Sache für 1, 2, 3 Monate beten. Das ist eine größere, also einfach im Sinne, ich will über die Sache beten und in 3 Monaten gebe ich dir eine Antwort. Also,
ohne anzufangen.
Kennenzulernen, ja genau. Also es funktioniert am meisten. Auf einmal kommt bei jemand so Bing-Nachricht. Sorry. Nicht du, jemand anders hat geschrieben, du bist ja nicht am Handy. Genau, also du musst nicht sofort in eine Kennenlernphase reingehen. Und man kann auch eine Kennenlernphase gestalten, dass es nicht 1:1 ist, sondern mit anderen dabei ist. Und man sagt, hey, ja, aber in Gruppen. Und weißt du, was ich, dass man sich überlegt, wie kann man eine Gruppe organisieren, wo die Person ist und ich dabei bin und wir einfach Sachen zusammen machen, wo man sich irgendwo kennenlernt, weil man wirklich keine Ahnung hat, wie der andere ist. Ohne, dass es so ist, Candlelight Dinner und, oder, weiß nicht, also irgendwie so ultra romantisch, man hat gar keine Gefühle. Ich verstehe ich vollkommen, das ist nicht eine Kennenlernphase, die man sich vorstellt. Und du kannst zu jedem beliebigen Zeitpunkt Nein sagen, ja.
Was dann, glaube ich, gut wäre, ist, klar miteinander zu kommunizieren, dass es auch eine Kennenlernphase ist, weil ich kann mir vorstellen, der Mann, du sagst ja zum Kennenlernen, er hat sich schon ein Bild ausgemalt, aber dass man dann auch sagt, nee, ich möchte das, also erst überlegen und schauen, dass man von beiden Seiten versteht, was das überhaupt ist.
Aus dem Buch sagt er noch, eine zu lange Kennenlernphase mit dem Motto, ich schau mal, ob Gefühle aufkommen, ist für das jeweilige Geschlecht nicht fair, da dessen Gefühle sich in der Regel gar nicht verstärken. Also auch darüber nachdenken, was machen meine Entscheidungen mit dem anderen, dass man es auch nicht zu lange hinauszögert. Also ist auch ein Aspekt, den man noch dabei beachten sollte. Ich habe jetzt eher den anderen Aspekt betont, aber ich fand diese Aussage aus dem Buch auch hilfreich. Wir machen weiter. Schmetterling im Bauch, drittens. Der dritte Punkt, Schmetterling im Bauch. Jetzt gab es ein Ja von beiden Seiten. Und eure oberste Priorität sollte in dieser Zeit nicht euch zu überlegen, wie ihr durch die andere Person glücklich werdet. Nicht euch ausmalt, welche Aktivitäten mit der anderen Person euch glücklich machen würden. Das ist nicht der Fokus. In der Ehe könnt ihr darüber nachdenken. Jetzt seid ihr verlobt und verlobt ist eine Vorbereitung für die Ehe. Euer Fokus ist, dass ihr euch Gedanken macht, wie wird die andere Person glücklich mit mir sein? Wie können wir uns in dieser Zeit vorbereiten, dass ich ein guter Ehemann, eine gute Ehefrau für die andere Person bin? Das Genießen kommt nach der Ehe. Jetzt ist noch eine Vorbereitungszeit. Natürlich ist es schön dann, dass man zusammen mal ein bisschen mehr redet. Das natürlich erfreut sie Gefühle, wenn sie sowieso da sind. Es ist nicht, dass ihr sozusagen, okay, Gefühle ausgemacht habt und sagt, oh nee, ich muss alles tun, nur dass ich irgendwie das keinen Spaß macht. Darum geht es nicht, aber es ist nicht der Fokus. In 1. Mose 2 heißt es ja in dem bekannten Vers, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, seine Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Was da passiert jetzt, ist ein Prozess des Verlassens und des Anhängens. Und da ist es ganz wichtig, dass man weise vorangeht in drei großen Bereichen. Ich denke, also ich fand es sehr hilfreich, wie ein Autor, der diese drei Bereiche aufgezeigt hat und uns gesagt hat, dass wir da Gleichschritt halten müssen. Also könnt ihr aufschreiben, 3.1, Gleichschritt in allen Bereichen. Und die drei Bereiche sind Körper, Emotionen und geistlich. Also die körperliche Intimität, die emotionale Intimität und die geistliche Intimität. Wenn man nichts miteinander zu tun hat, also der Standard, körperliche Intimität ist ziemlich weit unten. So, es geht zum Hallo sagen oder ich sage mal, was der Level angemessen ist. Das ist der Standard in unseren Beziehungen. Körperliche Intimität ist ziemlich weit unten. Und es kann da hochgehen von Berührung, von Händchen halten, von einem Kuss und natürlich also die höchste Form, das, die Erfüllung im Ehebett. Es ist falsch, wenn dieser Bereich unglaublich schnell wächst und die anderen Bereiche gar nicht vorwärts gegangen sind. Und natürlich gehört sozusagen das Ehebett in die Ehe, wie es auch heißt, Hebräer 13. Das ist nicht ein Level, das in der Kennenlernzeit erreicht werden darf. Weil es ist ungesund, wenn körperliche Intimität hoch ist, emotionale und geistliche Intimität sehr tief ist. In welchem Bereich auch immer. Sondern diese Schritte gehen langsam hoch mit der Verbindlichkeit in eurer Beziehung. In der Kennenlernphase darf nicht die körperliche Intimität hochgehen, weil da ist keine Verbindlichkeit da. In der Verlobungsphase ist es nicht verboten, also gewisse Sachen von Händchen halten, von dem ersten Kuss. Also ich denke, es ist nicht verboten, der Schrift, dass der erste Kuss vor allen Menschen auf der Bühne in der Gemeinde sein muss. Also ich denke, es ist nicht ein biblisches Gebot. Es ist auf jeden Fall okay, wenn ihr euch dafür entscheidet und sagt, das ist, wo ich den ersten Kuss erleben will, wenn ich das Ja gesagt habe. Aber rumknutschen und wild rumknutschen in der Kennenlernphase oder in der Verlobungsphase, das ist nicht weise. Weil da ist ja nicht die Verbindlichkeit da. Und es kann immer noch sein, dass ihr sagt Nein zueinander, weil Sachen aufkommen. Und dann emotionale Intimität ist auch genauso wichtig. Körperlich wissen wir meistens so, ja, man darf nicht. Emotional Intimität sind aber Erlebnisse, die man zusammen erlebt, das einander verstehen, Gemeinsamkeiten. Also diese Verbindung, die passiert, wenn man viel Zeit miteinander verbringt. Eine emotionale Verbindung. Die darf auch nicht hochwachsen. Manchmal kann man körperlich sie unten halten, aber so aneinander heranwachsen, dass es so hochgegangen ist, dass wenn es doch dazu kommt, dass man getrennte Wege gehen muss, dass man ein starkes Ungleichgewicht hatte. Oder auch, es hilft eure Beziehung nicht, es wird Probleme reinbringen. Also wenn dieser Bereich hoch ist und die anderen Bereiche gar nicht mitgekommen sind und das Level der Verbindlichkeit nicht hochgegangen ist. Und geistliche Intimität ist genauso wichtig. Bedeutet Beziehung zum Herrn, Bibel lesen, zusammen zu beten, zusammen den Herrn zu suchen. Also diese drei Schritte sind gedacht, dass sie Hand in Hand hochgehen mit dem Level der Verbindlichkeit. Und alles unterhalb der Ehe ist limitiert und in der Ehe steigt es immer mehr. Also es ist, wo es hoch wächst und man immer mehr eins wird. Ergibt das Sinn? Also einfach so ein System, was für mich hilfreich war, in diesem Konzept zu verstehen, von der emotionalen Beziehung, dass man da auch ein Ungleichgewicht haben kann. Nicht, meistens weiß man, dass man nicht ins Bett gehen sollte, bevor man verheiratet ist, aber die anderen Erlebnisse sind genauso wichtig. Genau, miteinander kommunizieren und auch Bestätigung einander geben. Also wenn man den anderen mag, dass man es ihm auch sagt und solche Sachen, aber das ist selbstverständlich. Römer 13, Vers 14. Sondern zieht den Herrn Jesus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Man kann das Fleisch, also unseren Körper, unsere Gefühle, pflegen und ihm Gutes tun und Gutes tun. Und dann ist man überrascht, huch, wo kommen die Begierden denn her? Wenn ihr Feuer in den Ofen legt, müsst ihr nicht verwundert sein, dass er heiß wird. Also Streichholz sind dann Beziehung und dann Feuer und Feuer und Feuer, wie viel Zeit man dann miteinander verbringt. Und dass man dann glühend heiß vor Liebe ist und sich nicht halten kann. Und in anderen Bereichen ist, was war das für ein Wunder? So, wir müssen immer gucken, dass die Anzahl, also dass die Wärme- und Hitzeentwicklung, die man haben will, zu dem Zeitpunkt schon vorher passiert, dass wir uns entscheiden, wie viel Holz wir ins Feuer legen. Also Grenzen von wie viel Zeit verbringt man miteinander, wie viel schreibt man, wie viel telefoniert man, wie geht man voran in dieser Beziehung. Das ist ganz wichtig. Und der dritte große Punkt, den ich euch mitgeben will, ist, dass ihr... Achso, warte. Ja, Gleichschritt. Nicht das Fleisch pflegen und dann Rat einholen. Sprüche 12, Vers 15. Lass uns damit abschließen. Sprüche 12, Vers 15. Rat einholen und Sprüche 12, Vers 15. Der Weg des Narren ist richtig in seinen Augen, aber ein Weiser hört auf guten Rat. Habt ihr so manchmal so eine Idee, die richtig gut ist und ihr so denkt, das ist eine echt richtige Entscheidung, die ich machen werde? Sprüche sagt, der Weg des Narren ist richtig in seinen Augen. Er denkt, boah, das ist eine richtig gute Idee, so zu machen. Ich werde das so machen. Und er sieht gar nicht das Problem dabei. Wir sind die Narren, die nicht das Problem sehen bei unseren Plänen, Entscheidungen und Sachen, die wir tun wollen. Aber wenn wir jemanden um Rat fragen, dann sind wir weise. Und Rat fragen, das ist ein komplexes Thema. Vor allem, wenn du eine Person Rat fragst und die andere Person um Rat fragst und beide ihren gegenteiligen Rat geben. Hast du schon mal gehabt sowas? Was macht man nun? Man hat doch auf Rat gehört. Wichtig ist hierbei, beim Rat geben, Rat holen, müssen wir vorsichtig sein, dass wir nicht den Rat suchen, den wir haben wollen. Dass wir nicht nur einfach Leute fragen und, ach warte, diese Entscheidung, die gefällt mir am meisten. Rat geben und holen, ist okay, vergebe dir, funktioniert in Beziehungen. Wenn eine Beziehung, eine Vertrauensbeziehung da ist und der andere weiß, was für dich am besten ist, also was heißt, er denkt zu wissen, was am besten ist, natürlich weiß er auch nicht alles, aber wo man Rat einholt und dann tatsächlich auch, wenn man denkt, boah, das ist so herausfordernd, dass man trotzdem den Rat befolgt. Vielleicht war der Rat unvollkommen. Gott wird das aber trotzdem segnen. Wenn ihr im Gehorsam ihm gegenüber einen Rat holt, darauf achtet und dementsprechend handelt. Und das macht nur Sinn in Beziehungen. Warum? Weil man hat diese rosa-rote Brille auf und man sieht Sachen die man sehen sollte und andere Sachen sieht man viel zu sehr, die nicht da sind. Und es ist wichtig, einfach mit anderen darüber zu reden. Es ist nicht, dass man abhängig sich von ihnen macht und ich treffe keine Entscheidung mehr, sondern dass man eine andere Perspektive mit dazu holt. Und das ist wichtig, dass man eine gute Beziehung hat mit Leuten, mit denen man darüber reden kann und tatsächlich dann auch einfach dann Entscheidungen trifft, die empfohlen wurden. Habt ihr noch Fragen dazu? Ja.
Du hast gesprochen von Kennenlernen.
Ja.
Von Beziehung.
Ja.
Und von Vermögen.
Ja.
Aber die Punkte, die du genannt hast, waren nur Kennenlernen.
Nee, ich würde nicht sagen, dass Beziehung etwas anderes als Kennenlernen war. Also, meine Empfehlung, Ich denke, es gibt die Möglichkeit, also manche machen das tatsächlich so, Kennenlernphase ist gar kein Commitment, also gar keine Verpflichtung. Beziehung ist noch nicht verlobt, aber wir sind irgendwie zusammen, was auch immer bedeutet. Dann ist Verlobung und dann verheiratet. Es ist, wie es oft gemacht wird, dieser Beziehungsaspekt muss nicht unbedingt sein. Also es ist ein möglicher Schritt, also es ist einfach sozusagen diese Levels, wie man es auch nennt. Also Ziel ist, dass die Verpflichtung bei euch wächst. In welchen Sprung das auch geht, das ist nicht immer das Wichtigste. Manche empfehlen das so, manche empfehlen so, und wo die Sprünge da sind. Aber wichtig, dass man sie miteinander kommuniziert. Also vor allem, also wenn es so einen Wechsel gibt von Kennenlernphase zu Beziehung, wo man sagt, ja, sagen wir mal, Kennenlernphase ist sozusagen vollkommen geheim. Also wir sprechen, was heißt vollkommen geheim? Ich habe jemanden um Rat gefragt und wir verabreden, wir treffen uns dreimal und dann 3 Monate Pause und ich bete dafür und dann treffe ich die Entscheidung. Und dann ist die Entscheidung noch nicht die Verlobung, sondern eine weitere Beziehungsphase, also in diesem Fall, wo das dann Richtung einer Verlobung geht. Also wo man offiziell dann zusammen ist und man euch mal zusammen sieht, dass ihr da zusammen quatscht und weiß ich sozusagen, wo man es sich geheim hält, aber es noch nicht in der Gemeinde offen verkündigt wurde. Aber es ist dann einfach ein Schritt von Verbindung. Es ist nicht, dass man da sich schon verlobt ist, aber man hat schon mehr einander sozusagen Zusicherung gegeben. Ja, ich kann mir vorstellen, dich zu heiraten. Oder ja, ich tendiere, also wir gehen in diese Schritte. Und ja, jedes Mal, wenn man das auch ausdrückt, das ist wichtig, dass ihr miteinander darüber redet. Also, was das der Level an Verbindlichkeit da ist. Aber es ist jetzt nicht unbedingt notwendig, diese Aspekte oder so in die Richtung. Ja, gibt es beantwortet das? Noch Fragen? Ist die Sauna schon heiß? Na gut, dann beten wir. Ihr dürft gerne zu aufstehen. Herr Jesus Christus, danke dir für deine Gnade. Die brauchen wir. Die wir verheiratet sind. Wir brauchen deine Gnade in unserer Beziehung. Bitte für die, die hier noch nicht verheiratet sind, dass du ihnen Weisheit schenkst, dass du Gnade schenkst im richtigen Handeln. Bitte ich für die, die dich noch nicht kennen, dass du sie rettest, dass du ihnen diese Gnade schenkst, damit wir dich verherrlichen mit unserem Leben, mit unserem Tun, mit unseren Gefühlen, mit unseren Ja's und mit unseren Neins, damit du groß gemacht wirst. Amen.